Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 18. Januar. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im vergangenen Jahr und werfen einen Blick in die Zukunft. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, das Statistische Bundesamt hat am Montag die vorläufigen Zahlen zur deutschen Wirtschaft für das Jahr 2023 veröffentlicht. Das Bruttoinlandsprodukt ist demnach im vergangenen Jahr um 0,3% gesunken. Wie beurteilst du das? Ist das ein schlechtes Ergebnis?
Naja, Klaus, eine leicht rückläufige Wirtschaftsleistung, das ist natürlich unschön. Aber wir sollten das Ergebnis ins Verhältnis setzen. Das vergangene Jahr hatte etwas weniger Arbeitstage als üblich, beispielsweise durch die arbeitnehmerfreundliche Lage der Weihnachtstage. Bereinigt um solche sogenannten Kalendereffekte ist die Wirtschaftsleistung um 0,1% gesunken. Man kann das eigentlich kaum Rezession nennen. Stagnation ist das bessere Wort. Und vor allen Dingen sollten wir zurückdenken an die Lage vor gut einem Jahr. Angesichts der Energiekrise, in der wir damals steckten, ist dieses Ergebnis fast Stagnation gar nicht so schlecht. Ende 2022 hatte es noch nach einer wesentlich schärferen Rezession ausgesehen. So war der Konsens, also der Durchschnitt der Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland damals, dass es 2023 einen Rückgang um 0,6 Prozentpunkte geben sollte. Jetzt war es nur 0,1 Prozentpunkt. Also, es hätte auch schlimmer kommen können, sagen wir es mal so. Und hier sollte man auch mal die Ampelregierung ein bisschen loben. Die Energiekrise im vergangenen Winter hat sie recht gut gemeistert. Das Ende der russischen Gaslieferung per Pipeline haben wir in Deutschland besser überstanden als gedacht. Und dazu hat auch die Ampel mit beigetragen.
Jetzt sagst du, es war gar keine richtige Rezession, aber lass uns dennoch noch mal eine Ebene tiefer gehen. Welche Sektoren haben das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt und welche Sektoren haben die Konjunktur gestützt?
Nun beginnen wir mit den positiven Seiten. Die meisten Dienstleistungen, insbesondere Information, Kommunikation, sowie öffentliche Dienstleistungen einschließlich Erziehung und Gesundheit, die haben zum Wachstum beigetragen. Die Ausnahme bei den Dienstleistungen ist der Groß- und Einzelhandel gewesen. Da sah es schlecht aus. Besonders schwach im vergangenen Jahr war die Energieversorgung. Und ich würde sagen, zum Glück. Denn wir haben weniger Energie gebraucht und erzeugt als üblich. Wir haben gespart angesichts der hohen Preise. Und deshalb haben wir auch 10% weniger Kohlendioxid in die Luft gepustet. Schwach war im vergangenen Jahr auch die energieintensive Chemie- und Metallindustrie, Stichwort Energiekosten, sowie der Wohnungsbau. Hier schlagen die höheren Zinsen, die höheren Materialkosten sowie der Mangel an Fachkräften richtig zu Buche.
Du hast die Chemie- und Metallindustrie angesprochen. Obwohl die energieintensiveren Zweige als Folge der hohen Energiepreise ja bereits im Jahr 2022 ihre Produktion gedrosselt haben, haben sie 2023 erneut weniger produziert. Woran liegt das? Geht es hier immer weiter bergab?
Da müssen wir etwas unterscheiden zwischen einzelnen Branchen. In der Metallerzeugung sehen wir zumindest bisher einen anhaltenden Abwärtstrend. Neben den hohen Energiekosten haben wir es hier auch eben mit der schwachen Konjunktur, der schwachen Ausfuhrkonjunktur zu tun. Bei der Chemie lohnt sich ein genauerer Blick. Wir sprechen hier ja von Jahresdurchschnitten. Bei der Chemie lief es Anfang 2022 noch gut. Dann kam der Schock durch Putins Krieg. Dann kam etwas zeitverzögert der kräftige Anstieg gerade der Erdgaspreise. So ab Frühjahr 2022 wurde es dann schlechter in der Chemie. Bis Anfang 2023 ist die Produktion dort um etwa 20% abgesackt. Aber dass der Durchschnitt 23 gegenüber dem Durchschnitt 2022 negativ ist, liegt eben an diesen Effekten, dass Anfang 2022 noch gut war. Wir sehen seit Frühjahr 2023, dass sich die Lage in der Chemieindustrie auf dem gedrückten Niveau stabilisiert und dass zum Schluss in einigen Bereichen es auch wieder leicht nach oben geht. Also hier würde ich nicht von einem anhaltenden Abwärtstrend sprechen.
Auch das Baugewerbe ist bekanntlich ein zyklischer Sektor, aber trotz der schwächelnden Konjunktur und der hohen Zinsen konnte der Bau nach Abzug der Inflation sogar ein kleines Plus von 0,2% verzeichnen. Wie passt das zusammen und was heißt das für die Zukunft?
Nun, wir haben es im Bau mit ganz verschiedenen Sektoren zu tun. Der Wohnungsbau ist schwach und wird wahrscheinlich schwach bleiben bis zum Herbst des Jahres 2024. Aber der Staat weitet seine Ausgaben für die Infrastruktur für öffentliche Investitionen weiter aus. Das stützt. Dazu kommt auch das, was Statistiker den Ausbau von Wohnungen nennen. Wir hatten im vergangenen Jahr zeitweilig eine besonders hohe Nachfrage nach Wärmepumpen und nach energetischer Sanierung, ganz klar, angesichts der politischen Vorgaben und der hohen Energiepreise. Der Ausblick ist für den Bausektor ziemlich gemischt. Der Wohnungsbau, wie schon gesagt, dürfte noch eine Zeit lang im Rückwärtsgang sein, wahrscheinlich bis Herbst des Jahres. Bei Wärmepumpen ist auch anzunehmen, dass alles in allem weniger installiert wird, als das zum Höhepunkt im vergangenen Sommer und Herbst der Fall war. Alles in allem dürfte die energetische Sanierung von Wohnungen aber weiterlaufen. Und die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur, da glaube ich, die werden auch weiter zulegen. Und es könnte sogar sein, wenn die Konjunktur sich stabilisiert, wie wir es erwarten, dass ab Frühjahr auch die Bauinvestitionen der Unternehmen wieder anspringen. Also alles in allem für den Bau ein gemischter Ausblick, Wohnungsbau weiterhin schwach, aber andere Sektoren nicht so schwach und teilweise positiv.
Schauen wir jetzt auf die andere Seite der gesamtwirtschaftlichen Bilanz, auf die Nachfrage. Wo waren die Stärken und Schwächen im Jahr 2023?
Nun, die Schwäche im vergangenen Jahr lag vor allen Dingen bei uns, den Haushalten. Wir haben im vergangenen Jahr kollektiv die Gürtel enger geschnallt. Denn bereinigt um die Inflation ist der private Verbrauch um 0,8% zurückgegangen. Darunter hat ja auch besonders der Groß- und Einzelhandel gelitten. Besonders schwach war dabei die Nachfrage nach Einrichtungsgegenständen und Haushaltswaren. Naja, wenn weniger Wohnungen gebaut werden, dann muss auch weniger eingerichtet werden. Eine überraschende Stärke in den Zahlen war die Zunahme der Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. Insgesamt ein Plus von 3% im vergangenen Jahr. Das ist das Gegenteil von Standortflucht. Es wird bei uns noch investiert. Allerdings sind diese Zahlen etwas nach oben verzerrt, denn es gab vielfach einen einmaligen Nachholbedarf, gerade bei Autovermietungen, verstärkt durch den Umweltbonus für Elektrofahrzeuge. Diese ganz spezielle Sonderkonjunktur ist wohl vorbei. Und bei den Schwächen gab es auch eine erfreuliche Schwäche. Der Staatskonsum, der Staatsverbrauch ist um 1,7% zurückgegangen. Das lag vor allen Dingen daran, dass es weniger Bedarf gab für staatlich finanzierte Corona-Impfungen. Nicht jeder Rückgang der Nachfrage, nicht jedes Minuszeichen in den Statistiken muss eine schlechte Nachricht sein, wie uns dies wieder zeigt.
Das legt eine Anschlussfrage nahe. Warum war der private Konsum so schwach? Hat den Haushalten angesichts der hohen Preise schlichtweg das Geld gefehlt, um sich genauso viel zu leisten wie im Jahr zuvor? Oder gab es noch andere Gründe? Und was bedeutet das für das neue Jahr?
Nun, die Preise sind hoch, aber insgesamt sind die Einkommen im vergangenen Jahr etwas stärker gestiegen als die Preise. Die Arbeitnehmerentgelte, das ergibt sich also aus dem Zuwachs der Löhne und dem Zuwachs der Beschäftigung. Die Arbeitnehmerentgelte sind um 6,7% gestiegen. Wir als Verbraucher hätten uns also etwas mehr leisten können. Aber stattdessen haben wir aus Sorge um die Zukunft oder verunsichert durch die leidige Heizungsdiskussion uns im vergangenen Jahr zurückgehalten. Wir haben lieber mehr gespart. Dazu kann auch beigetragen haben, dass es ja wieder Zinsen gibt und sich deshalb das Sparen etwas mehr rentiert. Ich denke, dass in diesem Jahr dann der Wunsch der Verbraucher, wieder mehr Geld auszugeben, langsam zunehmen wird und dass in diesem Jahr der private Verbrauch nicht mehr im Rückwärtsgang sein wird, sondern insgesamt positiv ausfallen könnte.
Holger, wenn die Konjunktur ins Stocken gerät, stellen Unternehmen erfahrungsgemäß keine neuen Mitarbeiter ein. Stattdessen bauen sie Stellen ab. War das auch im vergangenen Jahr der Fall?
Nein, es gab stattdessen mehr Arbeitsplätze. Die Zahl der Beschäftigten ist um 0,7% gestiegen. Vor allen Dingen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das ist ein sehr langer Ausdruck, aber er ist sehr wichtig. Denn da geht es um die Zahl der Menschen, die ins Sozialsystem einzahlen. Das ist letztlich für eine Gesellschaft noch wichtiger als die Zahl der Arbeitslosen. Denn alles, was wir uns im sozialen Bereich und in anderen Bereichen leisten, muss ja finanziert werden. Also, es gab mehr Menschen, die ins Sozialsystem eingezahlt haben, es gab mehr Arbeitsplätze. Dass wir am Arbeitsmarkt weiterhin, und zwar bis zum Schluss, auch bis etwa zum Jahresende, eine positive Tendenz hatten, lag zum Teil daran, dass wir natürlich aus dem Ausland einige zusätzliche Arbeitskräfte bekommen haben, Zuwanderung. Aber es lag auch daran, dass die heimischen Arbeitskräfte mehr gearbeitet haben. Beispielsweise, dass immer mehr Menschen über das offizielle Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten. Das ist alles in allem eine erfreuliche Entwicklung, denn zum Glück tun die meisten Menschen das freiwillig, statt dass sie durch eine Not gezwungen wären, länger zu arbeiten, als sie es wollen.
Interessant. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich also deutlich besser, als es sonst in einem Abschwung üblich ist. Gilt das auch für die Staatsfinanzen?
Ja, auch das gehört zu den positiven Nachrichten in diesem insgesamt ja nicht allzu schönen Bericht über die deutsche Konjunktur im vergangenen Jahr. Der Fehlbetrag im Staatshaushalt ist im vergangenen Jahr auf 2% der Wirtschaftsleistung gesunken, nach 2,5% im Vorjahr. Wir sind damit zum zweiten Mal nacheinander unterhalb dieser 3% Maastricht-Grenze, über die immer wieder gesprochen wird. Der Fehlbetrag im Bundeshaushalt, das ist der wichtigste Teil des gesamtstaatlichen Haushalts, ist von 124 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 72 Milliarden im vergangenen Jahr gesunken. Dazu hat natürlich wesentlich beigetragen, dass es weniger Corona-bedingte Ausgaben gab. Für dieses Jahr sieht es sogar insgesamt, würde ich sagen, noch besser aus. So sind die Preise für Gas, für Erdgas am Markt erheblich gesunken, auf etwa die Hälfte dessen, was sie im Januar 2023 waren. Das heißt, es gibt weniger Bedarf für den Staat, diese Preise künstlich zu subventionieren, damit die Kosten für Haushalte und Unternehmen zumindest halbwegs erträglich sind. Also für dieses Jahr zeichnet sich ein weiterer, deutlicher Rückgang der staatlichen Neuverschuldung ab.
Und was heißt das für die Diskussion über die Schuldenbremse, die ja seit dem Urteil des Verfassungsgerichts immer wieder aufflammt?
Nun, insgesamt würde ich sagen, unsere Staatsfinanzen sind halbwegs gesund. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern müsste man sogar sagen, richtig gesund. Die Schuldenquote, also das Verhältnis von Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung, verbessert sich in Deutschland. Wir sind zwar noch nicht ganz wieder bei den 60%, die laut Maastricht ja die eigentliche Obergrenze sind, wir nähern uns aber von oben kommend diesen 60% schnell an. Wir hatten im Dezember ja schon mal über meinen Vorschlag zur Reform der Schuldenbremse gesprochen. Ich bin dafür, dass wir uns insgesamt etwas mehr Spielraum für neue Schulden erlauben, aber eben nur für mehr Investitionen, nicht für mehr Staatskonsum. Ohne jetzt erneut auf Einzelheiten eingehen zu wollen, wir sollten und könnten uns eine leichte Ausweitung der Schuldengrenze leisten, wenn wir das zusätzliche kreditfinanzierte Geld dann eben sinnvoll für staatliche Investitionen ausgeben.
Lass uns jetzt in die Zukunft blicken. Was erwartest du für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2024? Kann es besser laufen als im vergangenen Jahr? Und wenn ja, warum?
Ja, Klaus, ich erwarte, dass es besser laufen wird als im vergangenen Jahr, dass wir etwas Wachstum bekommen. Noch nicht im Winter, aber wahrscheinlich ab dem Frühjahr. Zwei wichtige Punkte dafür. Erstens, im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie, leiden wir derzeit unter dem, was Volkswirte die Lagerkorrektur nennen. Das heißt, Unternehmen haben vor einem Jahr nach dem Ende der Lieferkettenengpässe ihre Lager schnell und kräftig wieder aufgefüllt. Es gab ja endlich wieder die Teile, die man haben wollte. Und dann kam etwa ab April, Mai der Schock, dass aus China, aber auch sonst im Welthandel die Nachfrage schwächer war als gedacht. Also Unternehmen hatten dann relativ volle Lager, aber relativ schwache Nachfrage. Darauf reagieren sie, indem sie ihre Lager wieder abbauen. Und das heißt, sie produzieren weniger, als sie verkaufen. Und vor allem, sie bestellen bei ihren Zulieferern noch weniger, als sie für die laufende, ohnehin gedrückte Produktion benötigen. Es ist kein Zufall, dass gerade bei den kleinen und mittleren Zulieferern im Automobilsektor, im Maschinenbau, die Stimmung derzeit grottenschlecht ist, weil halt Unternehmen, die weiter in der Produktionskette am Verbraucher nahe dran sind, ihre Aufträge bei Zulieferern kräftig im vergangenen Jahr gekürzt haben. Aber diese Lagerkorrektur ist zeitlich begrenzt. Es mehren sich die Anzeichen, dass viele Unternehmen ihre Lager wieder hinreichend geräumt haben. Das heißt, sie können in Kürze ihre Produktion wieder etwas anheben auf das Niveau der Verkäufe und sie können bei ihren Zulieferern wieder etwas mehr bestellen als vorher. Ich denke, dass eine leichte Erholung im verarbeitenden Gewerbe, Ende der Lagerkorrektur, in den kommenden Monaten, vielleicht ab Ostern, mit Glück schon etwas eher, dafür sorgen wird, dass die allgemeine Stimmung in der Wirtschaft weniger schlecht wird. Und dazu kommt dann, wie schon angesprochen, die privaten Verbraucher haben Geld. Die Löhne steigen kräftig, auch wenn der Lohnzuwachs im Laufe des Jahres 2024 etwas nachlassen dürfte und hoffentlich aus Inflationsgründen auch etwas nachlassen wird. Vor insgesamt werden vermutlich in diesem Jahr die Einkommen der Haushalte um gut 2 Prozentpunkte mehr steigen als die Preise. Und wenn dann die Lage, die Nachrichtenlage in der Industrie sich etwas bessert, dann denke ich, werden die Haushalte vielleicht ab Ostern auch wieder bereit sein, mehr Geld auszugeben und dann kann die Konjunktur ganz gut in Gang kommen. Und wenn dann so mehr im Herbst auch die US-Wirtschaft nach der wahrscheinlichen sanften Landung, aber immerhin Landung in den kommenden Monaten, wenn die US-Wirtschaft dann wieder etwas an Schwung gewinnt, Zinssenkung der Fed, vermutlich ab Mai, dann könnte das dazu führen, dass auch in der Außenwirtschaft bei uns ein spürbarer Impuls ankommt. Also zusammengefasst, ich erwarte einen noch schwächlichen Start ins neue Jahr 2024, aber einen relativ guten Abschluss des Jahres. Für den Jahresdurchschnitt kann dann für Deutschland 0,6%, für die Eurozone 0,7% Wachstum herauskommen. Aber das ist dann eben der Durchschnitt von einem noch schwachen Start und einem relativ guten Ende für das Jahr 2024. Und für das Jahr drauf, 2025, rechne ich mit Wachstumsraten von um die 1,5%. Das wäre für unsere Verhältnisse recht gut.
Holger, zum Abschluss noch eine aktuelle Frage zu einem Risiko, das derzeit viel diskutiert wird. Die Houthi-Rebellen im Jemen bedrohen den Schiffsverkehr im Roten Meer. Viele Schiffe nehmen jetzt den Umweg um Afrika herum, statt durch den Suezkanal. Das erhöht natürlich die Transportkosten. Einige Unternehmen bei uns schränken ihre Produktion ein, da wichtige Teile nicht rechtzeitig ankommen. Wie sehr kann das bei uns die Inflation anheizen und das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen?
Klaus, das ist natürlich ein Problem. Das ist etwas, was wir aktuell diskutieren müssen. Aber alles in allem, glaube ich, wird das unsere Wirtschaft, wird das unsere Preise nur begrenzt beeinflussen. Was die Preise betrifft, die Transportkosten werden steigen. Aber viele Güter, die wir haben, werden ja nicht durch den Suezkanal verschifft. Und vor allen Dingen, ein Großteil dessen, was bei uns in den Verbraucherpreisindex eingeht, besteht ja nicht aus Gütern, die international gehandelt werden, sondern vieles sind halt Wohnungsmieten, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und ähnliche Dinge. Ich glaube deshalb, dass der Umweg der Schifffahrt um Afrika herum bei uns das Preisniveau für Verbraucher alles in allem 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte nach oben bringen kann. Das ist ein kleiner Inflationsschub, aber nicht groß. Und was den Mangel an Teilen betrifft, nun, das handelt sich ja nur um eine zeitlich verzögerte Lieferung. Es dauert halt etwas länger, bis die Sachen dann über den Umweg bei uns angekommen sind. Es ist wohl so, dass einige Unternehmen für 1 bis 2 Wochen jetzt ihre Produktion einschränken müssen. Aber wenn die Teile dann da sind, können sie produzieren. Und da die Unternehmen derzeit nicht voll ausgelastet sind, können sie eben dann, sagen wir mal, im Februar das nachholen, was ihnen im Januar an Produktion fehlt. Anders gesagt, ich glaube nicht, dass wir in den Vierteljahrszahlen zur Wirtschaftsleistung, die wir üblicherweise betrachten, diesen Effekt des Umwegs der Schifffahrt um Afrika herum wirklich sehen werden. Und zudem hoffe ich, dass innerhalb von einigen Monaten es der US Navy und den anderen Verbündeten gelingen wird, dieses Problem im Roten Meer in den Griff zu bekommen.
Wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Holger, vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der nächsten Woche beschäftigen wir uns unter anderem mit aktuellen politischen Themen, beispielsweise mit den Vorwahlen in den USA, die im Bundesstaat Iowa bereits am Montag begonnen haben. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.